Franz Traller. Zwei Geschichten in Kasseläner Mundart. Franz Traller war ein echter Kasseläner Junge. 1839 wurde er als Sohn eines Schuhmachers am Töpfenmarkt in der Altstadt geboren. In Kassel ist er auch 1908 gestorben. Er machte eine Lehre als Bankkaufmann, nahm aber zugleich Schauspielunterricht, unter anderem beim damals populären Hofschauspieler Birnbaum. Traller hatte Engagements an Bühnen in Oldenburg, Bremen und Königsberg. Den Höhepunkt seiner Karriere erlebte er am Deutschen Theater in Riga, wo er als erster Charakterdarsteller, Dramaturg und Regisseur wirkte. Nach dem Brand des Theaters kehrte Traller 1884 nach Kassel, in seine Heimatstadt, zurück. Er wurde Chefredakteur der neu gegründeten Kasseler Allgemeinen Zeitung, aus der später die Kasseler Post wurde, und begann eine zweite, höchst erfolgreiche Laufbahn als Schriftsteller. Und zwar waren es, neben einigen historischen Theaterstücken, vor allem Abenteuerromane für die Jugend, die ihn in ganz Deutschland bekannt machten. Er galt geradezu als zweiter Karl May, und seine Romane wie »Verwehte Spuren«, »Das Kind der Prärie«, »Der Gefangene der Aymaras« erlebten ähnlich hohe Auflagen wie die Karl Mays. Noch bis in die 1970er Jahre erschienen sie in immer neuen Auflagen. In Kassel war sein historischer Roman »Vergessene Helden« sehr beliebt. Darin schildert er die Erlebnisse der hessischen Soldaten im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Vor dem Hintergrund der genau recherchierten und tatsachengetreu dargestellten historischen Ereignisse läuft eine konventionelle, aber sehr spannend erzählte Liebes-, Intrigen- und Schurkengeschichte ab. Ich habe sie schon als 12-Jähriger verschlungen. Als 9-Jähriger schon hatte Traller übrigens im Revolutionsjahr 1848 Aufmerksamkeit erregt, als er im Kasseläner Dialekt die aufrührerischen Worte brüllte: »Mehr wund Pressfreiheit, hon!« So wundert es nicht, dass er 1889 seine Erlebnisse eines alten Kasseläners unter dem Titel »Was ich mir so gedacht, hon« in Mundart herausgab. Aus dem schmalen Band sollen nun zwei Geschichten zu Gehör kommen. Zunächst, wie ich in Meistersingern war. Es geht um eine Aufführung im Preußischen Staatstheater, das damals von allen Bevölkerungsschichten gern besucht wurde. Man muss dazu wissen, dass die in der Geschichte auftretenden Sänger und der Dirigent mit Namen wie Treiber, Gref, Schulze und das Ehepaar Hübbenett in den 1880er und 90er Jahren tatsächlich an der Kasseler Oper engagiert waren. Wie ich in Meistersingern war. »Ich du's«, sprach ich, »ich du's.« »Vaterchen«, jammerte meine liebe Frau, »du's doch nit. De schwere Musik bekimmet der immer so schlecht. Dann hörst du Kopfweh und so'n furchtbaren Durst. Hör auf, ich muss als distinguierter Mann henne, und wann ich noch so großen Durst kriege. Jeder gebildete Mensch muss über Wagner sprechen können. Du verstehst ja aber nix davon. Das ist auch nicht nötig, nur sprechen muss man und zu tun, als ob man was davon verstünd. Nee, ich geh in den Meistersinger und den Charge nehme ich auch mit. Ach du lieber Gott, Heinrich, lass doch das unschuldige Kind daheim, er wird ja verdorben. Mutter, sprach ich, sowas musst du jetzt als distinguierte Madame nicht mehr sprechen, das ist keine Bildung nicht. Der Charge ist Quartaner und der wird schon weckenkriechen. Na, so heulte nur über Charge und sind verderben. Und das Ende vom Lieder war, wir packeten auf und gingen rin. Der Charge und ich in den Meistersinger. Wir hatten uns natürlich was mitgenommen, vor den Fall, dass einem ohliwig werden sollte. Jetzt ging's nur los. Erst machten sie Musik, was man Overtiere nennt, und dann fung's an. Gott verdeppelt's, es doch ein hübsches Mädchen, der Frau Hippenetten. Und sie sung so schäne. Und der Herr Hippenett, der machte er de Kur aber aus dem FF. Und dann käme der Herr Kiezmann als Schusterjunge und mit anderen Jungen und da machen sie allerlei Kram und singen, was kein Mensch versteht, von Meistersingern und so. Wie sie nun so singen, da kommt auf einmal Gref und Schill Schulze. Gref, der hat immer sowas von oben runter an sich, sowas Estimiertes, als wenn er sprechen wollte, der kennet noch lange nicht an mich ran. Schulze, der hat eine rote Nase und will den Gräf sin Kinder heiraten, was der Frau Hibbenetten ist. Gräf spricht aber, sie müssten alle drinne singen. Und wer am besten singt, der kriegt es kennt. Da kommt Hibbenet und spricht, er wollte mit singen. Er versteht's auch und kickt Schulze so von der Seite an. Jetzt kommen nur alle der Handwerksmeister zusammen und Gräf spricht ganz vornehme, er wollte sein Kind den geben, der einen ordentlichen Meistergesang machte. Und der Herr Baron Stolzing, der wollte mit singen. Und wie sie es alle zufrieden sind, da finget Hibbenet nu an und singet so schöner wie alle anderen. Aber Schulze gefällt's nicht. Und der schimpft und dann fangen sie an, sich zu zanken und laufen alle wecken. Das dauerte so anderthalb Stunden und ich schwitzte an ganzen Liebe. Vor mir in der Loge saßen ein paar feine Madamchen. Da sprach die eine, ich weiß gar nicht, was Wagner hier gemacht hat. Sehen Sie sich doch einmal den Zettel an. Alles Schuster und Schneider und so weiter. Nur ein einziger Kavalier. Wagner greift doch sonst seine Figuren aus der guten und besten Gesellschaft wie Tannhäuser und Lohengrin. Das sind doch alles Kavaliere. Ja, ich verstehe ihn auch nicht recht. Es sind wohl etwas viel Handwerker im Stück. Aber finden Sie die Hübbenet nicht reizend? Oh ja, und ihn auch. Und Kiezmann ist allerliebst. Aber Gräf, ach nun wissen Sie, Liebe, Gräf hat immer so etwas Kühles, sagen wir etwas Distingiertes. Aber Blum, welch stattliche Erscheinung, sehr stattlich in der Tat, er gefällt mir. Haben Sie auf das Orchester geachtet? Und wie? Oh, diese treffliche Verschlingung unendlicher Tonweisen, dieser Humor im Fagott, in der Piccolo, selbst der Kontrabass ist humoristisch, diese Poesie in der Tuba und dem englischen Horn. Oh Gott! Und sie gock mit ganz verklärten Augen gen Himmel, mäh wurde blemmerant. Sie haben recht, Liebe, dies himmlische Tongewirre entschädigt einigermaßen für die vulgäre Gesellschaft auf der Bühne. Nun wurde es mir doch zu dull. Gott, Madamchen, was ereifern Sie sich dann, dass damals der Handwerker Verse gemacht hat, das kundende Liede, und der Hans Sachs war Schuster und hat schöne Gedichte gemacht und das geht keinen was an. Jetzt aber guckt mich's Madamchen von oben runter an, so durch die Lorgnette und sprach, Sie sind wohl auch Handwerker. Ja, Schrenner, aber ein Distingierter. Ich dachte es mir, oh ja, für Handwerker ist der Text ja recht schmeichelhaft. George, sprach ich, jetzt sprech du was. Mein Sohn, Oberquartaner. Jetzt funkt er an. Dieses ist eine Art Volkspoesie, welche die Römer und Griechen nicht kannten und welche sich viel besser ausnehmen würde, wenn die Musik nicht störend auf sie einwirkte, weshalb man nichts davon versteht. Jetzt waren die klugen Madamchen aber baff. Das hatten sie vom George doch nicht erwartet. Ja, der Junge hat's wecken. Der kann auf und Wagner sprechen. Nu funkt's wieder an. Der Herr Treiber fichelierte mit seinem Stock in der Luftrimme und die Musikanten passten hellisch auf. Na, war das aber schäne. Da gicket me in eine Schusterwerkstatt drin. Und dann kam auch Herr Blum, das war Hans Sachs, und setzte sich ans Fenster und fing an zu arbeiten und sung dabei aber so schäne, wie nur je ein Schuster gesungen hat. Und dann kam der Hibbenetten und sung auch mit. Gott vor Doveritz, Herz ging einem ordentlich uff. Und hinterher kam ihr Mann und machte de Kur und schimpete uff de Meister. Nu aber kam Schulze mit einer Gitarre und will Evchen ein Ständchen bringen. Aber der Hans Sachs, der fingt ganz lude zu gaken an. Und je mehr sich Schulze ärgert, immer so mehr macht Blum Spektakel und haut mit dem Schusterhammer auf sin Leisten. Und wir haben alle gelacht und je duller he gaget, je duller haut Blum drauf und singet au und nu laufende Lieder zusammen und Schusterjungen und Gesellen und der Kiezmann haut auf Schulze los und dann hauen sie alle auf den Schulze, dass das ne Art hat. Alles durcheinander, so eine rechte Schlägerei, bis Schulze usriss. Min George, der lachte, dass er mit den Tränen über den Backen kuttelten. Und ich lachte mitte, ob mir gleich ein bisschen Blimmerant zumute war und ich ein Tröpfchen nehmen musste. »Welch eine plebejische Szene«, sprach's eine Madamchen. »Ich begreife Wagner gar nicht. Nun, es sind ja Handwerker, diese prügeln sich freilich. Aber die himmlische Instrumentenführung, wie klingen die Leitmotive so göttlich durcheinander, dass man keines mehr herauserkennt. Wie jauchzen die Blechinstrumente und...« »Komm, George, ich wär ohnmächtig, mehr wund was knuspern«, sprach ich. In min Koppe jauchzten auch alle möglichen Instrumente. Ich wollte wecken gehen, denn die Musik da unten und die Musik neben mir, das war zu fehle. Wie ich rauskomme, spricht der Logenschließer: Herr Miller, so wollen doch noch nicht gehen. Jetzt wird hier erst der Frau Hibbenet der Schuh angemessen. Das müssen wir sehen, Papa, sprach der George. So, na, dann wieder rin. Und richtig im dritten Akt, da kimmet's Evchen zum Schuster Hans Sachs und spricht der Schuh, drückte sie. Und der Schuster, der nimmt das Fieschen und viel zu dran rimme, das dürt wohl eine Viertelstunde lang. Jo, die Schuster, die son immer bieder Hand. Ich wollte, ich könnte auch mal Maß nehmen. Aber schöne war's. Finden Sie nicht, dass Herr Blum etwas lange Maß nimmt, meine Liebe? Sprach eine Madamchen. Nun, Liebe, das ist die Vorschrift des Dichterkomponisten. Ach so. Papa, sprach George, ich will Schuhmacher werden. Ach so, sprach ich auch. Na, ich will's kurz machen. Hinterher, da kamen nur auf der Wiese alle Gewerke mit Fahnen und Abzeichen, Schuster, Schnieder, Bäcker daher, ein allen Handwerksmann ging's Herz dabei auf und dann ging's nur zum Wettsingen, immes Evchen. Schulze will immer noch heiraten und finget an zu singen, aber hier singet's falsch. Und sie lachen und dann kämmt Hippenet und singet's richtig und da ist nur der Jubel groß. Und dann kam Gräf mit seiner ganzen Würde und gab die Hippenets zusammen und da war's alle und Hippenet war der Meistersinger. Das eine Madamchen aber sprach: Es ist doch ein feiner Zug von Wagner, dass er den Kavalier den Sieg davonträgen lässt. Ich bin befriedigt. George aber rief begeistert: Papa, ich werde auch Meistersinger. Komm, Russ, springet nix in. Und nu stürzten mir Russ und die Leitmotive klungen noch lange hinter uns her. Und nun, wie ich noch Paris machte. Diese Geschichte lebt davon, dass der Kasseläner Stadtdialekt sich durch eine Vielzahl von oft verderbten französischen Ausdrücken auszeichnet. Sie wurden hier mehr noch als zu der Zeit allgemein üblich gebraucht, weil das Erbe der hugenottischen Zuwanderer und der Franzosenzeit unter König Jérôme zu Beginn des 19. Jahrhunderts noch sehr lebendig war. Dazu kommt in dieser Geschichte noch der genüsslich dargestellte Gegensatz zwischen dem biederen Kasseläner und dem als hochnäsig, vorlaut und eingebildet wahrgenommenen preußischen Berliner. Wie ich noch Paris machte. Mutter, an Dienstag mach ich noch Paris, sprach ich vor meiner Aale an Sundare. Nu stond se do wie Lots Salzsäule. Als er aber wieder Läven kriegte, schlug se der Henne überm Koppe zusammen und sagte nur: Du bist wo dull? Ich aber sprach gar nix, denn auf so ein Wortgefecht lasse ich mich nicht gerne mit er in, will ich da immer den Kürzeren dabei ziehe, sondern nickte er bloß freundlich zu und ging in Schoppen trinken. Am Montagabend packte ich meine Reisetasche und als er so dran sah, dass es ernst war, fing sie an zu heulen und kiste mich und sprach, ich sollte da hier blieben. Lebendig käme ich doch nicht wieder. Mutter, sah ich, es vor der Bildung. Herr, du bist ja gebildet genug, meinte sie. Ich blieb aber feste und am Dienstagmorgen saß ich auf der Eisenbahne und machte nur Paris. Worin ich das tat? Ich will's euch gleich sagen. Ich ärgere mich nämlich abends immer über den Sekretär, wenn der sich groß zieht, dass hey moin Paris gewesen ist. Und ich hatte mir schon lange vorgenommen, dass ich's da hinne bringen wollte, dass hey in meiner Gegenwart den Mund halten musste. Und dortrum machte ich auch noch Paris. Das ging nur ganz gut vorwärts. Und ich war so vergnügt wie zu der Zeit, wann ich als Junge Ferien kriegte. Wie wir nur durch Köln machten, da setzte sich so ein Kerle bei mich. Mit dem Scheitel de ganze Ankeronner und Backenbärtchen und Schnurrbärtchen und einer dicken goldenen Kette und roch nach Otto Cologne und sprach nur glich vor mich: Wohin reisen Sie denn, Landsmann? Nur Paris, sprach ich. J. Strambach, famös, sagte er. Da reisen wir ja zusammen, äußerst angenehm. Aus welcher Jägen stammen Sie denn, wackerer Landsmann? Aus Kassel, sprach ich. Aus Kassel, famös, also ein blinder Hesse. Sehr gut, schießen denn die Hessen immer noch auf Düngerhaufen? »Was tun sie?« fuhr ich auf. »Wo drauf schießen sie?« »Na, deswegen heißen sie doch blinde Hessen, mein Jutester.« »Hören Sie mal, lieber Mann«, sprach ich nun mit großer Ruhe. »Wo sind Sie denn her?« »Merken Sie det denn nicht schon an meinem Savoir-vivre, dass ich aus der Metropole der Intelligenz stamme?« »Machen Sie hier kein Gauderwelsch. Sie sind Berliner Großmull, oder nit?« »Nur J. Strambach, det ist doch nicht zu verkennen, verehrtester Spießbürger, was?« Nu hören Sie mal, Sie Berliner Huttich, Sie. Wenn Sie mir noch einmal mit Misthaufen kommen, dann suchen Sie sich nur den schönsten hier aus, auf der Strecke glich aus, dass ich Sie zum Fenster nuss, stand der Beine draufschmissen kann. Verstehen Sie, Kasselensch? Sie Berliner, Sie. Bis dann, der Honde 83er gezeigt, wie blind Sie draufgehen, Sie. Er war dann auch stille und gab mir gute Worte und sprach, er wollt's nicht wieder tun. Aber ihr Kassler müsst uns Preußen noch furchtbar dankbar sein, dass wir euch gleich nach 66 die prachtvolle Wilhelmshöhe aufgebaut haben. Hä? Ja, sowas bringen in so kurzer Zeit doch nur wir Preußen fertig. Affenähnliche Geschwindigkeit, hä? Gottverdoverie noch im Mo. So war mir das noch nicht vorgekommen. Also, das hier von dem Manne aus der Metropole der Intelligenz. Hören Sie mal, sprach ich, Berliner, wie er Berlin noch ein Fischerdorf war und ihre Vorfahren Barwesrimme liefen, da waren mehr schon eine große Stadt. Und der Bonifatius, wenn Sie von denen gehört haben, der war Pfarrer an der Briederkirche und Karl der Große kam jeden Sommer hierher und nahm in Wulvesanger kahle Bäder, weil er Rheumatismus hatte. Und der ließ den Wilhelmsee bauen, weil sein Sohn so hieß und ließ den Herkules machen, dass er immer was Schönes vor sich hatte, wenn er aus dem Fenster guckte. Ich dachte so, Bimä, fängest du an zu prohlen, Berliner, das kann ich auch. J. Strambach, sprach der Mann der Intelligenz, ist der Ding schon so alt? Darauf können Sie Gift nehmen, das kann Ihnen in Kassel jedes Kent verzählen. Da schwieg ich dann doch stille. Nur ein Jahrzehnt fung er an, es war, wie ich Rust gebracht hatte, ein Commis-Voyageur vor Modewaren. Parlez-vous français? Nee, mach ich nicht. Aber mein Judester, wie wollen Sie denn da in Paris durchkommen? Das ist meine Sache, sprach ich. Min Französisch hon ich an der Kippe. Und dort dabei glaubte ich auf meinen Geldbiedel. Mehr hons. So, na, da sehen Sie mal zu, wie Sie fertig werden, verehrter Pfahlbürger aus Kassel. Mit so ein paar Parlevous wären mir Kasseläner immer fertig, Gottverdoverie. Nun kamen wir an die Grenze, wo sie anfingen zu parlieren. Erst mussten wir auf die Steier, mein Berliner mit seinem Koffer und ich mit meiner Reisetasche. Ich hatte nun ein paar Bund Bauermeister bei mir, will das so meine Sorte ist, und damit sie mir nicht wecken nahmen, stoppte ich dem Steueraufseher einen Franken in der Hand, da lächelte er und klappte meine Tasche zu. Mein Berliner sind Koffer wurde aber rund und dumm geschmissen. Wie haben Sie denn det angefangen, dass Sie so rasch abgefertigt worden, sprach er. Ich hon mich mit dem Mann verständigt, erwiderte ich stolz. Da war er baff. Ich hatte mir aber glich in Kassel französisches Geld geben lassen, damit ich nicht hier zu wechseln brauchte, und setzte mich nu in den Wartesaal. Jetzt denke ich, Bimä, willst du doch mal sehen, ob sie hier auch Deutsch verstehen, und rufe, Tasse Bouillon. Richtig, sie verstehen's. Kotelett, ich krieche es sofort. Cognac, Gottverdoverie, sie verstehen's auch, und die aber seit 70 Deutsch gelernt. Um dann aber noch mehr auf den Zahn zu fielen, sprach ich jetzt das alle gute deutsche Wort Kaffee. Und richtig, Kenner, sie bringen mir Kaffee. Nu spreche mir einer, dass die nix profitiert hätten. Jo, die Weltgeschichte gibt immer gute Lehren. Und wie mehr jetzt piffen, müssen sie tanzen. Wie es nur ans Bezahlen ging, machte ich bloß Psst und winkte mit dem Koppe und schmisse majestätischen 5 Frankentaler hin und zähle, wie häme es wieder Rust gibt noch, als ob ich's verstünde. Gebe ihm ein Trinkgeld und als ich spreche Perron, bringt er mich richtig henne und parliert immer noch in mich rin, als ob ich so ein Parlevous wäre. Ja, so ein Kasseläner Junge kämmet überall durch. Drussen läuft mein Berliner Rimme und rief, schnell, schnell, Landsmann, wir bekommen sonst keine Plätze. Und richtig, es war alles voll. Das war nur vor der Nacht nicht erfreulich. Sprechen Sie doch mit dem Kondukteur, sagte ich. Richtig, er fingt an, mit ihm zu parlieren, aber der schüttelt mit dem Koppe und parliert auch. »Lassen Sie mich mal mit dem Männer sprechen«, sprach ich nu. »Monsieur Kondukteur«, fang ich an und hole das Portemonnaie raus. Da käme der ganz freundlich auf mich los, während mein Berliner weiterläuft und Platz sucht. Ich lege so den Kopf auf der Hand, als ob ich schlafen wollte, und drücke dem Kondukteur ein 2-Franken-Stück in der Hand. Da lächelt er, nickt und macht mir ein Coupé auf vor mich allein. Jetzt kommt mein Berliner wieder an und schnappert nur Luft. »Wie haben Sie denn det gemacht?« gackert er, als er mich so vornehm dort drinne sieht. »Ich hon mit dem Mann verständlich gesprochen«, sah ich. »Ihn verstand er jo nit.« Nu setzte er sich ganz behaglich bei mir. Ich aber sprach, »Ja, lieber Berliner, dat geht so nicht. Sie müssen auch mit dem Manne verständigen.« Und ich machte die Bewegung des Geldzählens. Du lächelte er bitter, griff ins Portemonnaie und gab dem Kondukteur, als er wiederkam, einen Franken. Na, um es kurz zu machen, wir schliefen nu vor 3 Franken und wachten um 7 Uhr in Paris auf. Jetzt sprach mein Berliner, »Wie wollen Sie denn nur eine Droschke kriegen, Verehrtester? Sie sprechen ja nicht Französisch.« »Ich hon eher eine wie Sie«, antworte ich und gehe zum Bahnhof Nuss, wo so 30 bis 40 Fjackers, wie mir hier nur spricht, stehen und rufe, »Droschke, wer Deutsch spricht, kriegt einen Franken mehr.« »Du Gaken, gleich 3 Mann. Hier, hier, hier!« Ich gehe auf einen mit meiner Reisetasche zu, da spricht er, »Sind Sie da nicht der Herr Miller aus der Entengasse?« »Gott, Fotovorio, und seh, ich bin ja der Hennes aus Bettenhusen, Herr Miller, kennen Sie mich dann nicht mehr?« »Na dann los, Hennes, vor mich mal ins Paris rin.« Kaum sitz ich, kimmet mein Berliner schweißtriefend an. »Wie haben Sie denn das wieder gemacht?« »Sehen Sie mal, meh Kasseläner haben eine eigene Sprache, die jedem verständlich ist. Darum hon ich auch eher eine Droschke wie Sie. Adieu, und nu zu Paris rin.«